Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Grüß dich Julius, servus.
Und nicht immer an meiner Seite, aber jetzt öfter in diesem Podcast schon zu hören gewesen und während der EM noch ein wenig öfter zu hören, Christian Bernhard ist auch da. Hallo Christian.
Hallo Julius, hallo Alex.
Genau, um das direkt zu Beginn vielleicht einmal zu erklären, wir sprechen heute über die EM-Gruppen B, C und D. In Gruppe B sind ja auch die Italiener vertreten und gerade da hatten wir dich ja schon öfter als Experten hier eben dabei. Und was ich so ein bisschen angedeutet habe dazu ist, dass ich es nicht ganz schaffen werde, während der EM jede unserer geplanten Folgen mitzunehmen und du bist nett genug, um es mit Alex aufzunehmen und einzuspringen in den Folgen, in denen ich fehlen werde. Das heißt, unsere Hörer werden dich auch noch ein paar Mal während dieser EM hören. Das als kleine zusätzliche Ankündigung, bevor wir noch ein paar kurze Hinweise loswerden und dann eben in die Gruppenbesprechung Gruppe B bei der Europameisterschaft in Deutschland reingehen. Und diese Hinweise lauten wie folgt. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort und jetzt geht es weiter mit der zweiten Folge rund um die Euro 2024. Wir haben letztes Mal Deutschland, die deutsche Gruppe A besprochen. Jetzt haben wir ein paar weitere Gruppen für euch heute auf dem Programm. Das habe ich schon gesagt. Und die erste Gruppe, über die wir sprechen wollen, mit Christian dann eben auch, ist Gruppe B, die sich schon, finde ich, sehr, sehr attraktiv liest. Wir haben bei Deutschland gesagt, gut, Deutschland sticht so ein bisschen raus. Aber bei Gruppe B, Spanien, Kroatien, Italien und dann noch Albanien, muss ich sagen, da ist es schon deutlich enger. Und es ist für mich eine der beiden spannendsten Gruppen, die es in dieser EM-Gruppenphase geben wird. Wie siehst du das, Christian?
Ja, da würde ich mit dir mitgehen, Julius. Ich gehe mal stark davon aus, dass die andere, die wir alle auf dem Schirm haben, die Österreich-Niederlande-Frankreich-Gruppe ist. Und dementsprechend, ja, große Namen, drei große Namen plus Albanien, finde ich, eine spannender Newcomer quasi, der nichts zu verlieren hat. Das wird für alle, glaube ich, eine schwierige Herausforderung.
Das sehe ich auf jeden Fall auch so, aber wir müssen natürlich auch nochmal Alex ins Boot holen. Wie siehst du das, Alex?
Ja, der große Underdog ist wahrscheinlich Albanien, zumindest auf dem Zettel. Und man geht davon aus, dass die drei Großen dann weiter marschieren, aber so sicher ist das ja nicht. Wenn du in so einer Todesgruppe bist, ist es ja nicht mal gesichert, dass du als Dritte weiterkommst, auch wenn das natürlich so ein Fallnetz ist, ne? Für vielleicht Italien, vielleicht Spanien, denn Kroatien weiß man ja bei Turnieren sehr, sehr abgezockt, können immer wieder die Großen ärgern, ziehen immer wieder in die K.O.-Runde und kommen da weiter. Und dann geht man natürlich davon aus, okay, in den direkten Duellen wird es für die drei Großen direkt knifflig werden. Heißt, jeder von den dreien muss einfach Albanien schlagen. Ich glaube, das ist die Ausgangslage. Aber ist das immer so ein Selbstgänger bei so Newcomern, die natürlich besonders motiviert sind? Das bleibt abzuwarten.
Das bleibt abzuwarten. Trotzdem für mich Kroatien, ja, muss man ehrlich sagen, wir machen, glaube ich, das dritte große Turnier jetzt zusammen für diesen Podcast. Oder schon das vierte, weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich vor jedem Turnier gesagt habe, ja, Kroatien ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu alt. Jetzt wird es mal ein schlechteres Turnier. Und es wurde immer wieder irgendwie das Halbfinale oder sogar das Finale. Also irgendwie frage ich mich schon, ob ich irgendwann vielleicht doch mal recht habe mit dieser Einschätzung. Ich finde, die Altersstruktur in dem Team ist schon anders als jetzt zum Beispiel, Christian, können wir direkt mal rübergehen, bei den Italienern, die sicherlich allerspätestens nach 2021, wo man sehr überraschend ja Europameister geworden ist, schon nochmal einen Umbruch hinnehmen mussten. Da sprechen wir eher über, würde ich sagen, eine neue Generation, die jetzt da irgendwie um den Titel mitspielen soll.
Ja, es hat schon einen Umbruch gegeben. Klar, wenn wir jetzt an 2021 denken, allein Chiellini, Bonucci, die zwei Abwehrgranden, die nicht mehr mit dabei sind, definitiv. Aber ich finde den Umbruch, ich fand ihn relativ homogen. Also ich fand ihn jetzt nicht so einen krassen Cut oder so. Und das Wichtigere würde ich noch sagen, als der Kaderumbruch war, dass im vergangenen Sommer hat der Roberto Mancini doch ziemlich überraschend das ganze Projekt dann zu dem Zeitpunkt beendet, um nach Saudi-Arabien zu wechseln. Und da ist den Italienern mit Spalletti, würde ich sagen, gelungen, diesen Weg schon auch fortzusetzen, den Mancini eingeleitet hat. Und dementsprechend würde ich sagen, ist die Trainerpersonal eine sehr, 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 sehr wichtige bei den Italienern.
Ja, eine, die, du hast es schon gesagt, irgendwie doch aufgefangen wurde. Eigentlich war ja die Idee wirklich mit Mancini diesen Weg weit zu gehen, soweit man wusste aus Verbandsseite, ne, da sollte ihm ja immer mehr und mehr Macht auch so eingeräumt werden. Dann ist er überraschend gegangen oder wollte gehen, wegen den spannenden Fußballprojekten in Saudi-Arabien. Aber ja, also da gibt es den Umbruch. Spalletti natürlich trotzdem auch mit Vorschusslorbeeren, hatte gerade eben Neapel ja auch wieder zum Titel geführt, nach, glaube ich, über 30 Jahren, und zählt sicherlich auch als Fachmann bei den Spaniern, Alex. Da können wir ja dich auch noch mal mit ins Boot nehmen. Da bist du ja quasi sowieso unser Top-Experte. Da sehen wir eine Mannschaft, die in den letzten Jahren in den internationalen Wettbewerben eigentlich nicht wirklich um Titel mitgespielt hat, auch wenn sie immer wieder, fand ich, sehr gute Spiele gemacht haben. Es hat aber immer so ein bisschen was gefehlt. Wenn du jetzt auf Spanien in diesem Jahr guckst, könnte es sein, dass dieses Jahr mal wieder was da ist, was in den letzten Jahren gefehlt hat?
Könnte sein, aber einen haben sie ja gewonnen. Sie wurden Nations League-Sieger. Im Finale gegen wen, Christian?
Da war was, ja, gegen, wenn ich mich noch recht erinnere, gegen Italien.
Ich glaube nämlich auch gegen Italien, ganz genau. Von daher, ja, spannend. Ich glaube, die beiden haben sich auch davor im Champions League, um Gottes Willen, im Nations League Halbfinale duelliert, das ja in Italien ausgetragen wurde. Also das Duell Italien-Spanien gab es zuletzt auf Turnierebene, auch wenn es nur die Nations League war, gleich zweimal. Beide Mal setzten sich die Spanier knapp durch. Von daher, ne, also spannend, dass es dieses Matchup wieder gibt, dieses hochklassige Duell. Aber grundsätzlich, und darauf wolltest du ja hauptsächlich hinaus, Julius, bei der WM haben sie schon enttäuscht, weil ja, da glaube ich, wesentlich mehr drin war. Auch ja, durchaus kniffligen Gruppe mit Deutschland haben sie ja dann, man munkelt absichtlich den leichteren Weg gewählt, dass man hinten raus gegen Japan jetzt nicht die 110% gegeben hat, um auf die andere Turnierbaumseite zu kommen, nur um da an Underdog Marokko zu scheitern. Und das war dann, glaube ich, schon sehr, sehr enttäuschend. Ja, nicht nur für die Spanier selbst. Auch ich hatte ihnen da wesentlich mehr zugetraut. Am Ende musste dann oder ging Luis Enrique, der Vertrag wurde nicht verlängert. Und in Luis de la Fuente wurde der U21-Coach quasi befördert und soll jetzt eben ein neues Projekt aufbauen mit einer durchaus neuen Mannschaft, die umgekrempelt wurde gegenüber der letzten Euro, wo sie im Halbfinale auch an Italien, auf Italien trafen, da aber scheiterten, ne? Also es ist sogar das dritte Aufeinandertreffen bei Turnieren mit Italien. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie die Luis de la Fuentes, ja, mehr oder weniger neue Mannschaft da sich jetzt präsentieren wird.
Christian, wie siehst du das denn überhaupt, wenn wir jetzt ausführlicher über Italien und Spanien reden? Sind das für dich auch die beiden Favoriten? Oder wenn man eben schon Kroatien reingenommen will, würdest du mir nochmal widersprechen und sagen, die altern anscheinend nicht. Das sind immer noch, ist immer noch eine Mannschaft, mit der man so sehr rechnen muss, dass wir bei Spanien und Italien vielleicht auch eher über einen Drittplatzierten reden, wenn wir über die beiden Teams reden.
Also ich nehme die Kroaten definitiv mit rein und ich würde sagen, ich sehe die, also jetzt, bevor es losgeht, fast auf Augenhöhe. Also ich würde mich jetzt sehr, sehr schwer tun, da die 1, die 2 und die 3 sozusagen zu benennen. Immer auch noch in Klammer, wie Alex es schon gesagt hat, ich glaube auch nicht, dass Albanien einfach Fallobst sein wird. Vor allen Dingen, die Italiener haben jetzt hier die Konstellation, dass sie das erste Spiel gegen Albanien haben. Das erste Turnierspiel ist ja immer so ein bisschen oft das Schwierigste und dann kriegst du gleich das, dass du unter Anführungszeichen gewinnen musst in so einer Gruppe. Also das ist sicher von der Drucksituation her für die Italiener keine einfache. Ich glaube, dass sie sich unter Anführungszeichen ein bisschen leichter tun werden gegen Spanien und gegen Kroatien, weil das einfach dann auch ja von der Anspruchshaltung Duelle auf Augenhöhe sind. Aber ja, wie gesagt, also ich finde es wahnsinnig ausgeglichen. Und da wird es dann halt, wie so oft auch in solchen Gruppenkonstellationen, auf Tagesform, auf Kleinigkeiten drauf ankommen. Und Womöglich wird Thälmann sehr, sehr froh sein, dass potenziell der Dritte ja auch noch weiterkommen kann, rein theoretisch, wobei ich da auch völlig bei Alex bin. Das malen sich, glaube ich, auch manche ein bisschen zu leicht aus, denn gerade wenn du in so einer schwierigen Gruppe bist, dann ist ja auch das Risiko hoch, dass du mehr Punkte liegen lässt in den direkten Duellen. Also ob das dann wirklich auch, ob da immer die großen Namen weiterkommen, auch in diesen großen Gruppen, mal schauen.
Ja, also ist auf jeden Fall, wie gesagt, alleine deswegen schon eine Menge Spannung drin in Gruppe B. Wir können, habe ich natürlich ein bisschen außen vor gelassen, da hast du zu Recht reingebracht, Albanien auch nochmal kurz mit erwähnen und vor allen Dingen auch, dass Albanien sicherlich nicht nur spielerisch durchaus überraschen kann, sondern ich glaube auch in einem Turnier in Deutschland fantechnisch nicht unbedingt mit der schlechtesten Unterstützung rechnen muss in den Stadien. Also auch das wird, glaube ich, oder kann dann doch schnell recht hitzig werden. Deswegen interessanter Punkt, den du da angesprochen hast mit dem ersten Spiel für Italien direkt. Da haben wir ja auch so ein bisschen drüber gemutmaßt schon in der Deutschland-Folge, wie Deutschland sich im Auftaktspiel schlägt und gesagt, dass das sehr, sehr großen Einfluss auf den weiteren Verlauf haben könnte. Trotzdem würde ich die Frage nochmal an Alex auch weitergeben. Alex, hast du hier zwei klare Favoriten aufs Weiterkommen oder bist du dabei, Christian?
Ich bin auch bei Christian, dass man sagt, das sind drei Favoriten, die sich wirklich, glaube ich, auch in den jeweiligen Spielen auf Augenhöhe duellieren werden. Es ist ganz, ganz schwer zu prognostizieren, wer wird Erster, Zweiter und Dritter. Vierter wird, glaube ich, trotzdem Albanien, auch wenn ich jetzt nicht sage, die werden in jedem Spiel chancenlos sein oder jedes Spiel verlieren. Denn man sollte nicht vergessen, in der EM-Qualifikation haben sie ihre Gruppe gewonnen. In einer Gruppe mit Tschechien und Polen sind sie ganz vorne gelandet und haben auch nur vier Gegentore kassiert. Also ich glaube, die werden sehr, sehr schwer zu knacken sein, werden sehr bissig sein, werden sehr laufstark sein. Vielleicht kann man vorab so prognosemäßig leichte, minimale Parallelen zu Marokko ziehen bei der letzten WM, die ja wirklich über sich hinausgewachsen sind. Jetzt nicht, dass Albanien zwingend deswegen weiterkommt und dann bis ins Viertelfinale stürmt, aber dass sie wirklich, ne, über den Kampf so ins Spiel kommen, dass sie sich so pushen, dass sie so die Emotionen mitnehmen, dass sie einfach schwer zu knacken sind und vielleicht ja den ein oder anderen Favoriten in dieser Gruppe dann einfach zum Stolpern bringen, weil zum Beispiel ein Spiel 0-0 endet. Und das könnte ja für Italien oder Spanien, wenn man sagt, das sind vielleicht die 1A-Favoriten, dann ja schon der Todesstoß sein. Denn nochmal, ich glaube, du musst als Favorit Albanien unbedingt schlagen, um weiterzukommen. Wenn du das nicht schaffst, könnte es ganz, ganz knifflig werden, denn das sind ja alles K.O.-Spiele, ne? Italien, Kroatien, Italien, Spanien, Kroatien, Italien. Das sind K.O.-Duelle, wenn man will, nur halt in der Gruppenphase.
Ja. Dann würde ich gerne, bevor wir geben doch mal irgendwie Tipps ab, wie diese Gruppe aus unserer Sicht am wahrscheinlichsten ausgehen könnte oder was man sonst noch so tippen könnte, noch einmal jeweils auf Italien und Spanien gucken mit euch und so ein bisschen fragen. Ja, gerade bei Spanien habe ich vielleicht eine provokativere Frage, aber erstmal bei Italien auf den Kader gucken mit dir, Christian, und so ein bisschen fragen, wer sind denn für dich die Schlüsselspieler? Wir haben beide kurz vor der Aufnahme darüber geredet, ob Barella jetzt rechtzeitig fit wird, der gerade ein bisschen angeschlagen ist. Das wäre für mich einer, den man als Fußballfan eigentlich auch lieb haben sollte und sich freuen sollte, wenn der bei so einem Turnier dabei ist, der jetzt angeschlagen ist. Aber was sind für dich so sonst vielleicht auch die Schlüsselspieler im Kader Italiens? Denen darf nichts passieren, auf denen wird viel ruhen. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, sehr gerne. Prämisse, ich weiß, das sagt fast jede Nationalmannschaft über sich, aber ich würde sagen, bei den Italienern ist das halt meistens auch ein bisschen mehr als bei anderen. Da wird es wirklich wieder über das Kollektiv gehen. Denn vor 3 Jahren nicht vergessen, da hat Italien auch bei Weitem nicht die großen Namen mit dabei und hat es eben über dieses Kollektiv geschafft. Dementsprechend hat Spalletti jetzt auch seit Monaten daran gearbeitet, dass es eben nicht den einen großen gibt oder die zwei großen, an denen alles hängt. Das nur als Prämisse. Aber trotzdem gibt es logischerweise ein paar Spieler, die sehr, sehr wichtig sind. Und da ist Barella definitiv einer. Also da waren jetzt dann doch die letzten Tage ziemlich bange, was da mit seinen muskulären Problemen ist. Jetzt scheint es ein bisschen besser auszuschauen. Bin ich völlig bei dir, Julius Barella ist ganz sicher einer der großen Schlüsselspieler dieser Mannschaft, aufgrund seiner Erfahrung mittlerweile, aufgrund seiner Dynamik auch, wo er ja ein bisschen auch für diesen Spalletti-Stil steht. Und mit Barella würde ich dann halt gleich den ganzen Interblock mit dazu nehmen, denn Bastoni und Di Marco und Darmian kann man da auch mit reinnehmen. Also A ist es ein Block, der Spalletti sehr gut tut. Und B, würde ich sagen, was Inter in den letzten 2 Jahren gezeigt hat, auch das musste sich in Europa vor niemandem verstecken. Also vergangene Saison, Champions League Finale, dieses Jahr, diese so souveräne Meisterschaft. Also Bastoni, Di Marco, Barella, Darmian haben einfach auch nochmal ja, ganz große Entwicklungsschritte gemacht. Und dann möchte ich noch einen Herrn nennen mit Scamacca, der in den letzten Wochen auch europäisch ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Also der Mittelstürmer für Atalanta, den ja ganz interessanterweise Spalletti auch immer so ein bisschen gekitzelt hat. Im März hat er nicht einberufen, weil er nicht immer ganz zufrieden war mit seinem Engagement. Und ja, ich würde mal sagen, die Mission ist gelungen, denn seit März hat Scamacca mit Atalanta dafür gesorgt, ja, dass sie die Europa League so souverän gewonnen haben. Er hat eine beeindruckende Torquote und noch viel mehr als die Torquote. Er ist ein sehr spielstarker Mittelstürmer. Das hat man auch gestern im letzten Test gegen Bosnien gesehen. Da hat er sehr gut mit Fratesi harmoniert. Fratesi ist auch so einer, der, glaube ich, Akzente setzen kann. Also es gibt durchaus ein paar, die mit einem guten Gefühl dahin fahren. Und als letzten Namen nenne ich noch Herrn Chiesa, der ja auch vor 3 Jahren schon eine wichtige Rolle hatte, der jetzt sicherlich mit Juve nicht die Top-Top-Top-Saison gespielt hat, aber der auch in den letzten Wochen, Monaten Schwung aufgenommen hat. Und Chiesa wird definitiv auch ein Schlüsselspieler in der Offensive detailliert sein.
Ja, also auf jeden Fall vielleicht nicht die ganz, ganz großen Namen des Weltfußballs, so die jeder kennt, aber ich bin auch bei dir. Das waren schon viele interessante Namen, die du genannt hast. Und gerade der Interblock oder Inter generell, ja, haben wir auch in der Champions League dieses Jahr eigentlich weitergesehen aus Sicht dieses Podcasts. Da lagen wir mal nicht ganz so richtig. Alex, wir haben als letztes über einen Mittelstürmer bei Italien gesprochen. Wollen wir mal über Spanien reden? Weil die große Frage in den letzten Jahren war dann doch ja auch immer mal wieder, wer ist denn da der Spieler, der vielleicht verlässlich die Tore liefert, vielleicht auch eine gewisse Effizienz mitbringt? Ist für mich echt so ein Spanien-Bild, was so ein bisschen festhängt mittlerweile in den letzten Jahren, ne? Spanien teilweise viel Ballbesitz, teilweise sehr ansehnlichen Fußball und dann zu wenig Tore und ein Scheitern irgendwann auch.
Ja, wenn man auf Scamacca blickt und vor allem seine Saison, seinen Auftritt, auch gestern, ich habe das auch nebenbei ein bisschen verfolgt, und dann auf Spaniens Kader blickt und da sieht, da, sie haben als Mittelstürmer Alvaro Morata und Joselu, der jetzt natürlich Champions League-Sieger geworden ist, der die Bayern rausgeschossen hat. Also, with all due respect, grandiose Saison, aber der ja trotzdem nur der Backup-Stürmer bei Real Madrid ist und auch der Backup-Stürmer bei Spanien und trotzdem nicht der Kategorie 1A der Mittelstürmer entspricht in Europa. Und ich glaube auch, Alvaro Morata, so eine große Karriere mittlerweile hatte, ist ja auch ein alter Bekannter in Italien. Wie oft hat er für Juve gespielt? Mindestens zweimal, vielleicht sogar ein drittes
Vielleicht ein
Mal.
drittes.
Ja, es könnte sein, dass er wieder zurückkehrt jetzt im Sommer. Also vielleicht ja, nutzt er die Bühne Euro, schießt Italien ab und dann denkt sich Juve, hey, schau mal, der kann ja doch noch was, und dann holen sie ihn zum dritten Mal. Aber ich bin bei dir, Julius, du hast es angedeutet. Das ist so ein bisschen ja, die Position, die wohl nicht der Güteklasse 1A entspricht bei dieser EM, wie sie vielleicht die ein oder andere Nation hat. Morata ist in La Liga der Spieler, der die meisten Großchancen vergeben hat. 23 an der Zahl. Kein Spieler in Spanien hat mehr Großchancen vergeben. Muss jetzt nicht viel heißen, denn zum Vergleich, Erling Haaland hat in England die meisten vergeben und Harry Kane in Deutschland die meisten. Also die Top-Stürmer vergeben auch viel, weil sie einfach viel haben. Aber irgendwie passt das ein bisschen ins Bild. Alvaro Morata ist immer mal wieder etwas unglücklich vor dem Tor, steht im Abseits oder schießt wie gegen Dortmund, du erinnerst dich, Julius, knapp daneben im 1 gegen 1. Dann kann ein Spiel auch anders ausgehen, wenn er ein bisschen eiskalter wäre. Also ich bin da bei dir da. Ich bin da auch nicht hundertprozentig happy. Er wird der Stammstürmer sein, aber ich glaube, er wird definitiv sehr häufig ausgewechselt werden, wenn sie da irgendwie, ja, mal neuen Impuls brauchen. Und überhaupt, wenn man auf die Offensive blickt, ist sehr, sehr spannend zu sehen, jetzt mal losgelöst von der Mittelstürmerposition, dass die Flügelpositionen mit zwei absoluten Youngstern besetzt sind. Lamine Yamal vom FC Barcelona, 16 Jahre alt, könnte der Stammaußenflügelspieler auf der rechten Seite sein. Und Nico Williams, der 21-Jährige von Athletic Bilbao, könnte der Stammflügelspieler auf der linken Seite sein. Also zwei sehr super große Talente, aber eben auch zwei sehr junge, unerfahrene Spieler, gepaart mit Morata. Womöglich ist da ein bisschen Luft nach oben, ne, im letzten Drittel bei Spanien.
So würde ich es unterschreiben. Aber klar ist auch, sie haben eigentlich immer die spielerische Qualität auf dem Feld gehabt, auch in den letzten Jahren, um Spiele für sich zu entscheiden und ja, an einem guten Tag vielleicht dann auch die Chancen so zu machen, dass es klappt. Wir sind jetzt schon relativ lange in dieser Gruppe unterwegs, natürlich, weil ihr beiden da auch vor allen Dingen so tief im Thema seid bei den beiden Teams Italien und Spanien. Trotzdem würde ich so langsam einmal den Schlussstrich unter unser erstes Segment heute ziehen, damit wir die anderen beiden Folgen, Gruppen auch noch mit reinkriegen, und würde abschließend dann doch fragen, was sind so konkrete Tipps, die ihr vielleicht schon habt für diese Gruppe, Christian, was glaubst du, wo steht Italien am Ende, wenn du tippen müsstest? Das wären so die ersten Fragen.
Also wie ich gesagt habe, ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir alle drei großen Namen, die wir jetzt hatten, auch alle drei im Achtelfinale sehen werden, sprich Spanien, Italien und Kroatien. Boah, die Reihenfolge echt ganz, ganz schwierig. Also ich gehe mal damit, dass sie trotzdem auch der Dritte, wer das dann auch immer sein sollte, dann durchkommt. Und dann die jeweiligen Gegner im Achtelfinale, glaube ich, bei allen drei nicht wirklich glücklich sein werden. Denn ich würde sagen, was sowohl für Italien, Spanien und Kroatien gilt, ist, die sind schwer zu bespielen. Auch die Spanier defensiv solide, die Kroaten auch mit ihrer Erfahrung. Also wenn die alle drei durchkommen, dann haben andere definitiv Probleme.
Dann, Alex, was glaubst du?
Ja, ich glaube auch, dass alle drei durchkommen, weil sie dann doch Albanien niederringen. Und wie gesagt, ein Sieg gegen Albanien und beispielsweise ein Unentschieden bei Italien, Kroatien, bei Italien, Spanien. Wenn du dann 4 Punkte hast, glaube ich, wirst du auch als Dritter weiterkommen, weil die Dritten auch einfach weiterkommen. Deswegen setze ich auch drauf, dass am Ende alle drei weiterkommen. Und wer aber nicht drauf setzt, wer nicht glaubt, denn die Quoten, dass hier Italien weiterkommt oder Spanien weiterkommt, die sind nicht sonderlich prickelnd. Also wir reden von 1,10er bis 1,20er Quoten. Das ist nicht richtig anspielbar. Wenn man wirklich mal ein bisschen, ja, ins Risiko gehen will, aber auch belohnt werden will vom Value, von den Quoten her, einfach mal drauf setzen, Italien scheidet aus in der Gruppe oder Spanien scheidet aus. Die Kollegen von Interwetten haben da 6er bis 8er Quoten, wenn man eben sagt, zum Beispiel Italien scheidet in der Vorrunde aus. Ist ja schon das ein oder andere Mal vorgekommen in den letzten Turnieren, wie man weiß. Ich will das jetzt nicht, ich will jetzt nicht unken, Christian, das hörst du nicht gerne. Aber in so einer Todesgruppe kann es immer mal passieren. Wir reden ja später auch über Gruppe D, dass eine große Nation dann einfach mal auf der Strecke bleibt. Auch Deutschland ist zweimal auf der Strecke geblieben. Da wären die Quoten einfach sehr, sehr spannend mit 6er-Quoten, dass Italien scheitert und 8er-Quoten, dass Spanien in der Vorrunde scheitert. Und man kann natürlich auch Kombis tippen beim einen oder anderen Wettanbieter, wenn man zum Beispiel sagt, Italien und Spanien kommen weiter als Erster und Zweiter, gäbe es 3er-Quoten. In der anderen Kombi, Italien wird Zweiter, Spanien Erster, gäbe es hohe 2er-Quoten. Also von den Quoten ja, kann man da auch das eine oder andere finden, je nach eigenes Bauchgefühl, aber unser Bauchgefühl ist, glaube ich, schon so, dass sich die großen drei dann durchsetzen sollten.
Ja, also in meiner Sicht, ich muss nur noch einmal unterstreichen, weil ich will dieses Jahr jetzt mal richtig liegen. Ich sag, Kroatien ist jetzt zu alt, die werden Dritter. Das ist mein Tipp. Ich glaube, Italien und Spanien haben im Moment dann doch die spannenderen Projekte. Ich bin allerdings echt, gerade wenn sie weiterkommen, auch auf beide Teams im Turnierverlauf sehr gespannt. Also ob sie wirklich schon so weit sind, dass sie da um den Titel mitspielen können oder ob das Ganze, du hast die jungen Außenstürmer bei Spanien angesprochen, bei Italien reden wir seit Jahren über einen Umbruch, der da vorangeführt werden sollte. Ob das durch ein ganzes Turnier tragen kann, bin ich gespannt. Ich kann es mir aber tatsächlich bei beiden vorstellen. Deswegen glaube ich, sie landen auf 1 und 2. Und wir verabschieden jetzt erstmal Christian am Ende unserer Besprechung zu Gruppe B und sagen danke, dass du da warst, Christian.
Danke, Julius. Danke, Alex. Viel Spaß euch noch.
Dankeschön. Wir hören uns, wie gesagt, im Laufe der EM oder die Hörer hören dich wieder. Wir hören uns nicht. Ich bin dann nicht da, wenn du da bist, aber du hörst Alex und die Hörer hören euch und wir freuen uns drauf und danke, dass du heute da warst. Danke, dass du einspringst und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Und dann, Alex, machen wir beide gleich den Sprung zu Gruppe C. Und in dieser Gruppe C, Alex, muss ich sagen, da bin ich wieder so ein bisschen weniger euphorisch. Ist für mich jetzt nicht die zweite super spannende Gruppe in diesem Turnier. Wir reden über eine Tabelle, wo wir sehen Slowenien, Dänemark, Serbien und England. Auch, das muss man sowieso bei dieser EM sagen, haben wir schon Gruppe A, jetzt natürlich in Gruppe B angesprochen. niemand ist wirklich Fallobst, ne? Auch Serbien und Slowenien hier wirklich nicht zu unterschätzen, können sehr, sehr unangenehme Gegner sein. Dänemark, haben wir gesehen, kann auch gerade in so einem Turnier durchaus mal eine Dynamik entwickeln. Erinnern uns an die letzte Euro, wo es dann ja sehr emotional und auch halbwegs erfolgreich wurde. Und dann haben wir eben den großen, vielleicht sogar ja mit Turnierfavoriten England drin, der aber schon über allen steht, wenn wir das so einordnen, obwohl man sagen muss, die letzten Auftritte von England, ja, nicht ganz so erfolgreich jetzt die Generalproben gelaufen. Und wer England guckt, eigentlich seit Gareth Southgate Trainer ist, spielerisch war es noch nie das Beste, was man aus diesem Kader, glaube ich, rausholen könnte. Trotzdem sind sie immer weit gekommen. Mit Frankreich definitiv die am besten besetzte Nation, was die spielerische Qualität angeht. Und deswegen würde ich schon sagen, hier haben wir eher den einen klaren Favoriten in dieser Gruppe, der über den anderen drei steht. Auch wenn sie nicht immer begeistern werden.
Ja, das sehe ich auch so. England ist auch mein großer Favorit, aber du hast es angesprochen, sie haben ihre Generalprobe verpatzt, gegen Island zu Hause 0-1 verloren im letzten Test. Da war die Stimmung nicht so prickelnd danach. Von daher konnte man da nicht Selbstvertrauen tanken. Zuvor in einem Heimspiel gegen Brasilien auch zu Hause 0-1 verloren im März. Da gab es auch schon eine Niederlage. Jetzt ist Brasilien natürlich ein anderes Kaliber als Island, aber zwei Heimniederlagen schmecken in zwei Testspielen, schmecken dem Favoriten natürlich nicht. Gegen Belgien gab es auch nur ein 2-2 zuletzt in einem Test. Also ich sag mal so, die Stimmung vorab, ne, die Euphorie könnte aufgrund der sportlichen Ergebnisse zuletzt etwas größer sein, ändert aber nichts daran, dass sie natürlich der große Favorit in dieser Gruppe C sind und wenn alles normal läuft, am Ende auch die Tabelle gewinnen, die Gruppe gewinnen sollten, oder?
Ja, das glaube ich auch. Also für mich ist immer so ein bisschen ärgerlich, weil ich gönne England mit diesem Spielstil, den Southgate da anwendet, wirklich wenig, weil ich es oft auch echt schwer zu gucken finde und mich dann schon frage, warum man sich auch weigert, aus diesen Spielern, die ja sicherlich sehr, sehr guten Fußball spielen können, irgendwie mehr rauszuholen. Aber ja, am Ende ist das nun mal ganz offensichtlich auch der Stil von Gareth Southgate, den man da irgendwie mit reinnehmen muss. Und wie gesagt, er ist eben einfach oft in Turnieren, das muss man jetzt auch sagen, nicht unerfolgreich. Deswegen ist er noch im Amt und deswegen sprechen wir bei England eben über eine Mannschaft, die jetzt Finals, Halbfinals en masse schon gespielt hat und auf den nächsten Schritt zum Titel wartet. Und ich glaube auch, ja, sie sind nicht so weit davon weg, was einfach diese overwhelming Qualität angeht. Du musst ja auch noch dazu sehen, Alex, wir sagen das seit Jahren über England, da war ja ein Jude Bellingham zum Beispiel noch gar nicht jemand, der so eine große Rolle gespielt hat. Der rückt ja jetzt auch noch neu ins Team. Die werden eigentlich Jahr für Jahr noch stärker, was gewisse Positionen angeht. Also es ist schon krass. Deswegen stehen sie für mich hier auch ganz klar in der Pole Position und werden ziemlich sicher auf Platz 1 am Ende landen. Vor allen Dingen auch, weil alle anderen Teams sich gegenseitig, glaube ich, richtig wehtun können. Also da die anderen drei unterscheiden sich jetzt nicht so stark, dass du sagst, Mensch, einer kann noch durchmarschieren und irgendwie den Tabellenplatz 1 streitig machen. Ich glaube, alle anderen Teams werden untereinander sich auch ziemlich Punkte klauen.
Traust du das Dänemark nicht zu, dass sie quasi die zweitstärkste Kraft werden?
Also klar. Ich traue es zu am Ende, aber ich glaube nicht, dass sie es tun, weil sie sowohl gegen Serbien als gegen Slowenien dominant gewinnen. So, das sehe ich halt nicht.
Also man muss ja auch dazu sagen, wir haben es in der vorherigen Gruppe ja auch angesprochen, da gibt es Duelle, die gab es zuletzt auch schon auf sehr hohem Niveau, denn bei der letzten Europameisterschaft traf England auf Dänemark eben, ich meine, Halbfinale und setzte sich erst nach Verlängerung durch in einem sehr, sehr engen, umkämpften, spannenden Spiel, das auf das Messer Schneide stand. Sehr, sehr spannend. In der Nations League hat übrigens Dänemark im Oktober 2020 in England sogar gewinnen können. Ist jetzt natürlich ein paar Jährchen her, das ist schon klar. Zeigt aber auf, England-Dänemark waren zuletzt richtig enge Spiele, die letzten beiden, auf Augenhöhe, wo Dänemark definitiv mithalten konnte. Dänemark war zuletzt ja auch bei den letzten Turnieren in sehr, sehr starker Form. Grundsätzlich hat er ja wirklich auch überrascht, auch wenn natürlich bei ihrer Europameisterschaft in der Gruppenphase, glaube ich, alle drei Heimspiele in Dänemark stattfanden. Also sie hatten den Heimvorteil, aber mit Dänemark, ja, ist zu rechnen, beziehungsweise man sollte keinesfalls, finde ich, den Fehler machen, sie zu unterschätzen. In der EM-Quali haben sie ihre Gruppe ja auch gewonnen, auch wenn es natürlich eine, ja, durchaus machbare Gruppe war. Also alles andere als der Gruppensieg und die Quali wären überraschend gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, England-Dänemark wird wirklich wieder hart umkämpft, wird knapp, wird eng. Lass das mal unentschieden ausgehen. dann weiß ich nicht, ob England da so easy durchmarschiert oder ob Dänemark nicht doch mindestens zweite Kraft werden kann, wenn nicht sogar, vielleicht haben sie am Ende sogar gleich viel Punkte, Julius.
Wie gesagt, also ich würde es mir ja wünschen. Es ist ja nicht so, dass ich hier sage, England wird das hochverdient durchmarschieren, aber ich glaube wirklich, die faire Einschätzung ist hier, dass England am Ende gute Chancen hat, auch alle drei Spiele zu gewinnen. Ist natürlich nicht gegeben, es kann immer mal schief gehen. Ist auch nicht so, haben wir gesagt, dass irgendeine Mannschaft da wahnsinnig abfällt von der Qualität, aber es ist trotzdem so, dass ich das schon für die wahrscheinlichste Variante halte, dass England alle drei Spiele gewinnt und dann wirst du es eben untereinander so ein bisschen austragen müssen. Ich bin da schon gespannt, wie Dänemark sich schlägt, weil sie natürlich ja vielleicht auch so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung noch von dieser EM bisschen ja profitieren, man sie vielleicht für ein bisschen stärker hält, als sie es sogar sind, wohingegen, glaube ich, Slowenien und Serbien Teams sind, die schon auch so einen Ticken unterm Radar fliegen, weil sie eben nicht so ganz in unserem Blickwinkel stattfinden, aber sind beides Mannschaften für mich, die durchaus auch spannende Spieler irgendwie mit reinbringen. Du hast bei Slowenien natürlich, den kennst du auch gut, mit Oblak einen Torhüter, der in so einem Turnier richtig viel wert sein kann, auch wenn er vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau von vor ein, zwei Jahren ist, aber ist, glaube ich, in den letzten Jahren einer der besten Torhüter der Welt gewesen.
Absolut.
Du hast bei Serbien dann eben auch vor allen Dingen, was ich immer ganz spannend finde, doch eine starke Defensive und eben auch eine starke Mannschaft bei Standards. Haben gerade 3-0 übrigens auch gegen Schweden gewinnen können, was eine Mannschaft ist, die man vielleicht nicht so weit weg von Dänemark sehen würde, noch vor ein paar Jahren. Also es ist für mich schon spannend. Du hast da vor allen Dingen ja auch mit Milinkovic-Savic jemanden, der seit Jahren gelobt wird. Du hast vorne mit Vlahovic jemanden, der gefährlich sein kann. Mitrovic jemand, der seit Jahren irgendwie auch in England für Furore sorgt. Also ich finde gerade Serbien nicht uninteressant, muss ich sagen. Und für mich sind die mindestens so der kleine. Also wenn wir jetzt sagen, für dich ist und für die meisten ist Dänemark der Favorit auf Platz 2, würde ich sagen, Serbien für mich der kleine Außenseiter-Favorit, der vielleicht sogar noch Dänemark ins Stolpern bringen könnte in dieser Gruppe.
Ja, das waren sie bei der WM für mich auch, falls du dich erinnerst. Aber da bekamen sie ihre Defensive überhaupt nicht in den Griff und blieben definitiv unter ihren Möglichkeiten, schieden ja in der Gruppenphase aus, in einer Gruppe mit unter anderem Kamerun, wo ich schon gesagt habe, Kamerun, sollten sie schon zumindest schlagen, denn du hast ein paar illustre Namen genannt. Sie haben ja wirklich Spieler bei europäischen Top-Clubs oder bei generell europäischen Clubs in den Top-Ligen, quer durch den Kader, wo man ja wirklich sagen muss, da ist so viel Qualität dabei. Eine Gruppenphase bei einer WM sollte man schon überstehen. Optimalerweise natürlich auch eine Gruppenphase bei einer EM, wo ja auch der dritte Platz schon zum Weiterkommen reicht. Also ich bin grundsätzlich bei dir, was die individuelle Qualität der einzelnen Spieler anbelangt, aber irgendwie bekommen sie das nicht immer auf den Platz. Sie sind auch bei der EM-Quali nur Zweiter geworden hinter Ungarn in einer durchaus machbaren Gruppe mit Ungarns, Montenegro, Litauen und Bulgarien. Wurden sie zur Zweiter, gewannen aber 4 von 8 Spielen nicht, weil sie unter anderem gegen die sieglosen Bulgaren einmal nicht gewinnen konnten. Also irgendwie haben sie immer wieder Spiele drin, wo sie auch ja gegen Underdogs, gegen kleinere Teams, wenn sie der Favorit sind, dann am Ende doch irgendwie nur 2-2 spielen, nur unentschieden spielen, vielleicht sogar knapp verlieren. Sie sind einfach nicht so konstant, warum auch immer. Deswegen ist das immer so eine Sache mit den Serben. Irgendwie die individuelle Qualität ist da, aber gegen Gegner auf Augenhöhe oder bessere Gegner können sie nicht immer mithalten oder das nicht immer auf den Platz bringen. Deswegen habe ich trotzdem Dänemark hier vorne im direkten Duell mit Serbien und bin dann auch wirklich bei dir, dass ich sage, England sollte als Erster durchgehen. Ich glaube, Dänemark wird Zweiter und Serbien wird Dritter. Und ich weiß aber nicht, ob der dritte Platz dann wirklich auch für die K.O.-Runde reicht.
Ja, also es wird sowieso spannend zu beobachten sein, welche Dritten wir dann am Ende noch weiter sehen. Und das ist eigentlich auch schon eine sehr gute Überleitung zur letzten Gruppe, über die wir heute reden wollen, nämlich Gruppe D. Denn das ist für mich die zweite richtig spannende Gruppe in diesem Turnier. Also da freue ich mich sehr drauf und glaube, es wird sehr spannend. Und ich glaube, wenn da der Dritte weiterkommt, dann können wir nur Christian von eben wiederholen. Wird sich auch niemand freuen, der gegen den Dritten ran darf oder muss. Wir reden über eine Gruppe, wo Polen ja eigentlich schon fast abfällt, denn die anderen Mannschaften sind die Niederlande, Österreich und Frankreich. Das hört sich erstmal schon wegen Niederlande und Frankreich richtig gut an. Aber wer den Weg unter Ralf Rangnick von der österreichischen Nationalmannschaft zuletzt verfolgt hat, der weiß, Mensch, auch Österreich wertet diese Gruppe mittlerweile noch mal mehr auf. Und das macht es für mich so spannend. Das sind wirklich Mannschaften. Also für mich fallen die Polen hier echt schon ab. Muss man ehrlich sagen, gerade auch die letzten Auftritte in den letzten internationalen Turnieren, das hat selten gut funktioniert. Also für mich fallen die Polen fast schon ab. Aber die Niederlande, gerade die Niederlande, ist ein Team, das richtig fürchten muss, ob sie überhaupt die K.O.-Runde erreicht, weil Österreich ist auch richtig stark.
Ich warte auf deinen Hot Take. Ich bin ehrlich, ich freue mich auf ihn. Ich hoffe, dass er kommt, dass du sagst, Österreich landet auf jeden Fall vor Holland und Holland scheidet aus. Ist das ein Hot Take?
Mein
Kann man?
liebster Hot Take wäre, Österreich landet vor Frankreich und
Ja.
Frankreich scheidet aus, aber man denkt,
Das
das wäre ein Wunsch.
Anti-England und Anti-Frankreich-Bias
Ja.
nehme ich hier mal wieder stark wahr von deiner
Ich
Seite.
bin wie ein Bürger im 15. Jahrhundert. Aber
Deutscher Bürger.
ja.
Ja, also wir bleiben sportlich und blicken auf diese Gruppe mit sehr viel Vorfreude. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Wieder drei ja, große Namen. Da werden die Österreicher jetzt natürlich große Ohren machen. Wie, seit wann sind wir große Namen? Seit 20 Jahren gefühlt kaum noch irgendwo bei einer Endrunde dabei. Aber Ralf Rangnick hat sie wirklich auf Vordermann gebracht. Ich bin auch sehr, sehr angetan von der österreichischen Nationalmannschaft. Hat eine sehr, sehr gute Quali wieder gespielt. Macht da wirklich Lust. Hat einen sehr, sehr guten Kader mit vielen Nationalspielern, die natürlich in Deutschland spielen, die die Qualität ja Woche für uns natürlich auch dann auch auf den Platz bringen. Ne? Ich freue mich da sehr auf die Rolle von Marcel Sabitzer zum Beispiel, den zu sehen, wie er da die Österreicher anführt. Bitter natürlich, dass David Alaba nicht dabei sein wird. Ne? Kreuzbandriss im Januar, glaube ich, erlitten, wird Österreich sehr stark fehlen. Ist natürlich, ja, das ist natürlich ein krasser sportlicher Tiefschlag, aber ich glaube trotzdem, Österreich hat die Firepower, hat grundsätzlich die Fähigkeiten hier definitiv diese Gruppe zu überstehen, auf welchem Platz auch immer und vielleicht ja wirklich sogar nicht irgendwie mit 3 Punkten als Dritter, sondern vielleicht als Zweiter sogar.
Sie haben auch einen Trainer mit einem ganz, ganz klaren Plan und das sieht man eben, seit er da angetreten ist, ne? Und das macht sie, finde ich, aus meiner Sicht auch so interessant erstmal. Und was man dann, Entschuldigung, eben auch sagen muss noch zusätzlich ist, dass sie mir eigentlich seitdem besser gefallen, unten um nochmal auf Rangnick zu kommen. Rangnick hat für die österreichische Nationalmannschaft am Ende dem FC Bayern den Trainerjob abgesagt. Also auch dieser unbestrittene Fußballfachmann traut seiner Mannschaft, glaube ich, eine Menge zu. Der weiß auch, das kann sich hier richtig lohnen. Wir können durchaus mit der Niederlande mitspielen. Die Frage, die immer so ein bisschen mitschwingt, ist natürlich, können wir auch irgendwie mit Frankreich mitspielen in dieser Gruppe? Denn das gilt aber auch für die Niederlande. Frankreich ist natürlich die Übermannschaft. Was die individuelle Qualität angeht, wir können wieder auch ein bisschen das, was über England gesagt wurde, mit rübernehmen. Sie spielen nicht immer den berauschendsten Fußball und, was man vielleicht auch sagen muss, Deschamps bei Weltmeisterschaften stark unterwegs, bei EMs ein bisschen schwächer, die Franzosen, also ist jetzt noch nicht ihr Lieblingsturnier bis jetzt gewesen. Deswegen bin ich tatsächlich, also das ist jetzt nicht der größte Hot Take, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Frankreich hier trotz aller Qualität, trotz aller überbordenden, ja, nur England kann vielleicht mithalten, was den Kader angeht. Ich glaube nicht, dass Frankreich wie England unbeschadet durch diese Gruppe gehen könnte. Also ist schon für mich nicht ausgeschlossen, dass auch die Punkte liegen lassen hier.
Nee, absolut. Also es würde mich überraschen, wenn Frankreich hier alle 3 Spiele gewinnt, da bin ich ganz ehrlich. Aber du kannst ja auch mit einem Sieg und 2 Unentschieden Erster werden. Ne? Das ist jetzt auch kein. Also du gewinnst gegen Polen, spielst gegen die Niederlande und Österreich unentschieden, hast dann 5 Punkte und wirst trotzdem Erster. Das würde ja auch irgendwie passen zu Deschamps. Da kann man wirklich die Parallelen ein bisschen zu Southgate und England ziehen. Der Kader ist exorbitant stark, also unfassbar bestückt. Aber die Mannschaft auf dem Platz immer konservativ, immer auch mal abwartend, überragt nicht immer spielerisch, fußballerisch, bringt das nicht immer die PS so auf den Platz, wie du es eigentlich erwarten würdest, vor allem auch im Offensivspiel. Ne? Dann gibt es immer Phasen, wo sie wieder Underdog spielen, wo sie 20 Minuten lang, 30 Minuten lang, eine Halbzeit lang wirklich nur auf Konter spielen, aber das auch nicht unerfolgreich machen. Deswegen würde ich nicht davon ausgehen, dass Frankreich hier durch diese Gruppe marschiert. Dafür sind auch die Gegner viel zu gut.
Ja, aber trotzdem, wir haben jetzt ein bisschen über Österreich geredet, da gab es hauptsächlich Lob, wir haben über Frankreich geredet, da ist es ja immer Kritik auf dem höchsten Niveau, muss man sagen. Ist ja trotzdem völlig egal, was wir jetzt sagen. Frankreich ist immer Turnierfavorit aufgrund dieser herausragenden Qualität, die da im Kader ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Ousmane Dembélé in der Kabine Pizza essend jetzt.
Kann also, er sich scheinbar erlauben.
Ja, man nimmt das da wohl auch, man verlässt sich eben, das ist ein gutes Bild eigentlich, weil man verlässt sich auf diese individuelle Qualität bei den, bei den Franzosen und dann werden vielleicht auch mal Ausnahmen gestattet. Wo ich jetzt noch kurz drüber reden wollen würde, bei dieser Gruppe ist nach Österreich und Frankreich auf jeden Fall dann auch die Niederlande. Es tut mir auch leid, dass wir Polen so ein bisschen ausgeklammert haben, wenn wir auch noch zumindest ein paar Worte verlieren gleich, aber über die Niederlande würde ich gerne mit dir sprechen, weil da ist für mich schon immer noch so die Frage, wie gut sind sie wirklich? Über was für eine Mannschaft reden wir hier genau? Ist das Richtung, wenn alles gut läuft, können die um so einen Turniersieg hier mitspielen oder ist das eher eine Mannschaft, wo ich sagen kann, Mensch, für mich ist Österreich vielleicht temporär, wenn wir das letzte Spiel gesehen haben, schon fast vorbeigezogen, weil bei der Niederlande mir schon, muss man sagen, wir haben es auch oft besprochen, natürlich immer eine starke Defensive dabei, aber immer noch so diese Namen in der Offensive, dieses Gefühl, Mensch, da ist so viel, da sind so viel Stars auf dem Feld, die können alles gewinnen, das fehlt mir bei den Niederländern weiterhin.
Ja, aber der Kader ist ja schon auch ein bisschen ein Who is Who der internationalen Spielerszene. Also wir haben den Kader von England gelobt, wir loben den Kader von Frankreich. Ich finde, knapp dahinter ist schon der Kader von der Niederlande. Ich finde, die Holländer haben da echt eine Top-Mannschaft aufgestellt. Die Innenverteidigung sucht ja eh ihresgleichen. Da weißt du ja gar nicht so richtig, wen du aufstellen sollst, finde ich. Ne? Mit De Ligt, mit Van Dijk, mit Ake, der ja auch keine so schlechte Saison.
Van Dijk würde ich schon aufstellen, glaube ich.
Bei Van Dijk würdest du aufstellen. Ich würde Van Dijk auch aufstellen. Aber ich wollte nur sagen, du kannst doch eine Dreierkette bilden. Du hast da verschiedene Optionen. Frimpong spielt, glaube ich, sogar also bei Leverkusen ist er natürlich der offensiv ausgerichtete Wingback, aber ich glaube, zuletzt hat er den Flügelstürmer bei Holland gegeben. Also kann der ja auch zwei Positionen begleiten oder zwei verschiedene Rollen einnehmen. Die Frage ist, wie wird er dann eingesetzt? Ist er überhaupt gesetzt? Sie haben den Denzel Dumfries ja auch keinen ganz Blinden, der ja auch einen Rechtsverteidiger und einen rechten Wingback geben kann. Also die Optionen sind so, so vielfältig. Da Frenkie de Jong war jetzt verletzt, muss man gucken, ob er rechtzeitig fit wird und auf welchem Level er ist, weil er selber gesagt hat, ja, seine Verletzung, sein Knöchel, den hat er, glaube ich, zweimal jetzt in der Saison bei Barca verletzt. Aber wenn er fit ist, ist Frenkie de Jong auch absolute Weltklasse im zentralen defensiven Mittelfeld. Also du hast da wirklich auf verschiedenen Positionen wirklich Weltklasse-Spieler. Dieser Kader muss sich eigentlich kaum bis gar nicht vor anderen Kadern verstecken. Aber bringen sie das auf den Platz? Haben sie jetzt auch nicht immer geschafft bei den letzten Turnieren. Ne? Da waren auch, also wenn ich jetzt auf die WM auch zurückblicke, weil das eben das letzte große Turnier war, da waren sie mein klarer Favorit. In der Vorrunde haben sie sich natürlich auch mehr oder weniger leicht durchgesetzt, aber eher leicht aufgrund der Ergebnisse. Das Spielerische war nicht so leicht. Da waren wir auch spielerisch nicht so überzeugt davon. Und dann gab es natürlich das knappe Aus gegen Weltmeister Argentinien, wo sie eigentlich auch unterlegen waren spielerisch mit Ach und Krach, die das Achtelfinale, die Verlängerung dann schafften. Aber spielerisch war Luft nach oben. Das war jetzt noch unter Louis van Gaal. Jetzt ist Ronald Koeman wieder zurück. Muss man abwarten. Also da habe ich so trainermäßig Fragezeichen. Fast schon ein bisschen wie in England und in Frankreich auch, dass ich sage, der Kader ist eigentlich viel besser als das, was sie häufig unter dem Trainer auf den Platz bringen. Und deswegen bleiben immer so kleine Restzweifel.
Ja, aber zieht sich so ein bisschen durch bei vielen Top-Teams. Und dann gibt's eben, das sind dann die Ausnahmen, aber deswegen blicke ich vielleicht auch so positiv auf sie, so eine Mannschaft wie Österreich, wo es das Gegenteil ist so ein bisschen. Ne? Ist natürlich jetzt nicht der Top 3, Top 5 Kader, den es in Europa gibt, aber sie haben eine klare Spielidee und da wird viel aus den Spielern rausgeholt, das scheint zu funktionieren. Das macht mir echt viel Spaß, muss ich sagen. Also ich traue ihnen das zu, hier weit zu kommen und das ist so ein bisschen dann am Ende auch das Problem. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Polen die schlechteste Mannschaft Europas ist, ich will die auch gar nicht despektieren, aber ich glaube, Polen ist ein ganzes Schritt schlechter als alle drei anderen Mannschaften in dieser Gruppe. Und ich glaube, das könnte richtig deprimierend ausgehen, weil das ist für Polen aus meiner Sicht eben eine absolute Todesgruppe, in die du da reingerutscht bist. Wenn es richtig schlecht läuft, gehst du hier mit 0 Punkten nach Hause.
Also ich höre schon 0 Punkte, Tabellenletzter Polen ist dein Tipp. Ich gucke gerade mal. Kann man natürlich auch tippen. Ja. Kollegen von Interwetten bieten das zum Beispiel an. Dann gäbe es ein 70er-Quoten auf Tabellenletzter Polen.
Finde ich sogar
Polen.
Einen ganz ordentlichen Wert noch dafür, wenn man sich die Gruppe anguckt.
Ja, kann man wirklich so tippen. Tabellenletzter, nur mal zum Vergleich, Tabellenletzter Niederlande, 13er Quoten. Wenn man hier sagt, Ronald Koeman, das klappt zwischen ihm und Mannschaft nicht so. Ja, wäre eine faustige Überraschung, wäre eine faustige Enttäuschung natürlich für die Holländer. Aber also in solchen Todesgruppen findet man auch immer wieder, wenn man ein bisschen auf den Upset tippt, halt super, super spannende Quoten. Wenn man sagt, nee, die Niederländer qualifizieren sich, gibt es zum Beispiel nur 1,22er Quoten. Wenn man sagt, nee, sie scheiden aus, gibt es 4er Quoten. Also unabhängig, ob sie, ne, sie können ja auch als Dritter ausscheiden, weil sie zu wenig Punkte haben. Also da in so Todesgruppen findet man da immer wieder spannende, sorry, spannende Quoten natürlich. Ich weiß nicht, was spanische Quoten sein sollen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, die drei Nationalmannschaften haben so viel Klasse. Es würde mich auch überraschen, wenn sie nicht auch alle drei weiterkämen. Einfach, weil du den Dreier gegen die Polen einfährst.
Genau, ja.
Und wenn du hoch genug gewinnst, ich rede jetzt nicht von einem 5-0, aber vielleicht ja schon einem 3-0, 3-1, die Tordifferenz, selbst wenn du nur auf 3 Punkte kommst, kann ja auch schon ausschlaggebend
Genau.
sein.
Und selbst da würde ich sagen, wahrscheinlich wären es auch mehr als 3 Punkte. Also stell dir einfach vor, wir haben den Sieg gegen Polen, dann das Unentschieden zwischen Niederlande und Österreich zum Beispiel, dann haben wir schon
Genau,
auf jeden Fall einen Dritten mit
genau.
mindestens 4 Punkten. Das sollte ja
Genau.
wahrscheinlich schon reichen, ne?
Das
Also,
sollte wahrscheinlich schon reichen, ganz
ja.
genau. Da bin ich bei dir. Deswegen, das ist ein bisschen die Konstellation wie in Gruppe B. Das sind keine spannenden Tipps. Also, ich bin fast schon von mir selbst enttäuscht. Aber irgendwie hat man das Gefühl, die drei sind wirklich besser als das eine Team da ganz unten. Und dann könnte es für die drei reichen. Aber natürlich ist auch immer die Gefahr, dass es einen großen Upset gibt. Und in solchen Todesgruppen, nochmal, man hat es zuletzt ja häufiger gesehen, Deutschland ist in einer Gruppe, wo nur in Anführungszeichen Spanien das andere große Team war, sind sie gescheitert, weil ein Mittelklasse-Underdog, wie in dem Fall Japan, da einfach mal überrascht hat. Die Japaner haben Deutschland und Spanien geschlagen. Wir erinnern uns zurück an die letzte WM, da war Deutschland in einer sehr machbaren Gruppe, ne? Plötzlich, zack, gegen Mexiko, Mittelklasse-Nationalmannschaft verloren, sogar gegen Südkorea. Ich will nicht ausschließen, dass das den Niederländern oder den Österreichern auch passiert.
Absolut. Und das wäre in dieser Gruppe, könnte das halt wirklich sehr, sehr schnell tödlich sein, wenn du gegen Polen Punkte liegen lässt. Ja. Das
Polen
ist in
übrigens
dem
auch,
Fall.
nur du wolltest ja noch über Polen sprechen, sollte man auch nicht vergessen. Spielerisch überzeugen sie selten bei Turnieren, sind aber trotzdem fast immer dabei und setzen sich trotzdem nicht selten durch. Abwehrriegel und dann Mauern und dann irgendwie hier mal.
Ja.
Holt Lewandowski einen Elfmeter raus oder da steht er mal richtig. Bei der WM haben sie so ja auch das Achtelfinale erreicht,
Ich
ne?
bin auch, also das liegt mehr an der Gruppe noch als an Polen einfach. Wenn wir jetzt hier, wir werden in der nächsten Folge nochmal kurz über die Gruppen E und F reden. Das sind meiner Meinung nach von den Teams her vielleicht die schwächsten Gruppen teilweise. Wenn da Polen mit drin gelandet wäre, dann würden wir anders über die Polen reden, ausführlicher. Dann würde ich darüber reden, wo ihre Chancen liegen, weiterzukommen. Ich glaube nur tatsächlich, dass sie bei der Auslosung eben einfach richtig Pech gehabt haben und dass sie deswegen hier in dieser Gruppe am Ende nicht mitspielen können, weil wir haben jetzt genug, glaube ich, alle anderen drei gelobt, um zu unterstreichen, dass da dann an die Qualität Polen eben nicht ranreicht. So, ich habe schon gesagt, die nächsten beiden Gruppen kommen in der nächsten Folge von uns, Alex. Die werden wir nicht mehr heute besprechen, um euch nicht komplett zu überlasten. E und F, die habe ich gerade mit beworben mit die beiden schwächsten Gruppen. Da habt ihr bestimmt Lust einzuschalten. Aber um das Ganze noch ein bisschen attraktiver zu machen, sei euch auch gesagt, wir werden dann im Anschluss in der nächsten Folge an diese beiden Gruppen auch nochmal über das gesamte Turnier sprechen, so einen kleinen Langzeitteil machen. Ne, Alex, vielleicht nochmal drüber reden, wer ist für uns Favorit auf den Torschützenkönig? Wer heißt für uns Favorit auf den Turniergewinn? All das wollen wir nächste Folge dann auch besprechen.
Und ganz wichtig, wir tippen unseren Turnierbaum wieder durch. Haben wir ja bei der letzten Endrunde bei der WM auch gemacht. Deswegen noch legen wir uns nicht ganz genau spezifisch fest, wer wird Erster und Zweiter. Also bei England, in
Und ich
Englands
hatte
Gruppe haben wir es
den
gemacht,
Weltmeister
aber.
richtig. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte
Nee,
den.
ich hatte den Weltmeister richtig.
Nee, ich hatte. Wir
Dann
hatten.
hatten wir ihn beide
Du
richtig,
hattest,
ja.
glaube ich, sogar das Finale richtig. Das
Ich hatte
ist der
das Finale
Unterschied.
richtig, ja.
Ich habe mich von der Romantik hinreißen lassen und alles auf Brasilien, Argentinien gesetzt, aber dann.
Ja, ich glaube
Ja.
tatsächlich, ich hatte die Finalpaarung
Ja.
bei der letzten WM richtig in Argentinien, Frankreich. Tatsächlich. Mal gucken, ob ich das wiederholen kann. Aber auf jeden Fall, ich wollte ja darauf hinaus, wir tippen da wirklich auch die Gruppen ein bisschen durch, also alle Spiele durch und tippen dann den Turnierbaum, sprich, wer wird Erster, wer wird Zweiter, welche Konstellationen gibt. Es ist auch immer eine schöne Spielerei für uns, aber auch spannend, wenn es hinten raus dann wirklich knapp klappt, dass echt die Finalprognose sogar stimmt. Und deswegen, ja, noch lege ich mich nicht fest, wie hier Gruppe D endet, ob Frankreich Erster wird oder nur Zweiter oder die Österreicher vielleicht sogar Erster werden, aber in der nächsten Folge werde ich das tun müssen. Mal schauen, ja, wie da geknobelt wird bei uns beiden. Bin schon sehr gespannt auf deinen Turnierbaum.
Ich bin sehr gespannt auf deinen und spätestens, wenn wir den durchgespielt haben, dann gehen wir top vorbereitet in dieses Turnier. Und wer auch schon top vorbereitet ist, um dieses Turnier zu tippen, dem sei natürlich auch nochmal ans Herz gelegt, dass es auf wettbasis.com auch ein Tippspiel gibt zur EM, wo man mitmachen kann, gegen Guido Buchwald unter anderem mittippen und gucken, wie schlägt man sich in diesem direkten Vergleich. Und gleichzeitig sei zusätzlich zu diesem Podcast natürlich auch noch das Videoformat der Wettbasis empfohlen. Beidfüßig heißt das Ganze, wird täglich während der EM erscheinen, wenn wir es richtig hier auf dem Zettel stehen haben. Also volle Packung Videocontent auch für euch auf Wettbasis und
auf YouTube natürlich.
Auf YouTube. Genau. Und zu guter Letzt auf jeden Fall auch nochmal der Hinweis, abonniert gerne diesen Podcast. Wir werden auch richtig Content raushauen während der EM. Wenn nichts passieren wollt, folgt oder abonniert diesen Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Wir hören uns schon ganz bald wieder, nämlich übermorgen, Mittwoch mit der Vorschau.
Morgen.
Morgen. Okay, dann hören wir uns morgen schon wieder. Bis dann. Ciao.